Ja, liebe Leute, hier seid ihr wieder genau richtig beim Podcast Sternentor. Mit dabei wie immer Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens.
Ja, heute ja wieder Atlantis. Ihr kennt dieses Spielchen, hin und her springen wir in den Galaxien. Feedback Social Media habe ich nichts vernehmen können. Sonst habe ich nur noch vernehmen können, dass auf der FedCon jetzt Amanda Tapping abgesagt hat, aber ich glaube, die war da eh so Wackelkandidatin, weil die gerade irgendwie zwei Sachen produziert und dann dazwischen nach Deutschland fliegen, ist vielleicht terminlich ein bisschen ungünstig, aber vielleicht dachte sie, es geht irgendwie und naja. Aber Tori Higgins hat jetzt zugesagt, also ja, es wird nicht weniger an Stargate gestern, das ist schon mal gut. Das als Update, sonst ja, wüsste ich jetzt nicht, ob es noch ein Update irgendwie gibt. Tja, Feedback gab es jetzt nicht. Ja, können wir gerne starten mit der Besprechung. Wie heißt denn diese Episode überhaupt?
Runner.
Und im Deutschen der Läufer. Die Artikelfreaks, die Deutschen wieder. Zu der Episode kann man sagen, dass sie, als sie im Free-TV hier auf RTL 2 und Pro7 Max lief, im Deutschen Trommeus hieß. Das ist ein Begriff, der erfunden wurde für die deutsche Synchro. Im Original wird er auch gar nicht benutzt. Ja, mysteriös.
Bitte was?
Also Dromoys.
Okay.
Ich kann es dir nicht sagen. Hätte ich die Folge wahrscheinlich viermal gucken sollen, dass ich weiß, was das für einen Sinn hat.
Klingt ein bisschen französisch.
Ja, irgendwie schon. Vielleicht ist es eine Anlehnung an ein Wort, was liebe Französischlerner und Lehrer, schickt uns da die Bedeutung zu. Aber auch witzig, im Französischen heißt das Ding nämlich übersetzt Fahndung. Im Russischen der Ausreißer und im Ungarischen der Verfolgte. Also es ist eher eine Kriminalgeschichte, die uns hier bei diesen Sprachvarianten angeteased wird.
Genau, ist das Prequel zu Blade Runner.
Das könnte sein. Die Kulisse ist ein bisschen anders, aber okay. Ja, zu den Daten, Fakten geschrieben, Drehbuch Robert C. Cooper, Regie Martin Wood. Quote 0,92 Millionen, 8,4%. World Premiere laut Stargate.wiki.de 29.07.2005 und Deutschlandpremiere 2.08.2006. Ja, können wir gerne reinstarten. Thomas, wo springen wir denn hin?
Wir sind auf P3M. Hier siehst du auch, dass das direkt was anderes ist. Ne? In der irdischen Galaxis ist es ja mal P3X. Ne? Hier haben wir das P3M. Stimmt, ja. Ne? P3M 736. Wir sehen Lorn und Parrish. Lorn wird wieder mal gespielt von Kevin Smith.
Lorn and Order?
Genau, Lorn and Order. Der war zuletzt in derselben Rolle in Stargate SG-1 Episode 7 der ersten Staffel drin. Und Parrish wird gespielt von Jonathan Young. Zweimal Outer Limits, einmal Eureka. Ein weiteres Mal taucht er in SGA auf. Insgesamt nur 46 Rollen. Und der Wissenschaftler Lorn erzählt dann so von wegen, ja, hier, wenn man mir erzählt hätte, dass man in eine andere Galaxis reist. Ne? Visiting Strange New Worlds, sagt er im Englischen, ne? Die Menschheit verteidigen gegen irgendwelche außerirdischen Bedrohungen, wobei sie das an der Stelle ja nicht tun, das tut SG-1 ja eher. Ne? Also ne, die Pegasus-Galaxis ist ja jetzt nicht so direkt in der Nachbarschaft, also da gibt es ja eigentlich keine wirklichen Bedrohungen, so direkt erstmal für die Erde. Ja, vielleicht würden die Wraither irgendwas tun. Aber das weiß man ja nicht. Visiting Strange New Worlds an der Stelle ist natürlich eine Star Trek-Referenz aus TOS. Ne? Das ist ja auch im Vorspann zu sehen dort immer. Achso, nee, Quatsch. Lorne ist der Militär, der Parrish ist der Doktor. Ja, ne, er sagt dann, ja, wir könnten ja auch gerade erst hier irgendwie die Erde retten und die Welt retten. Und der Militär will dann wissen, wie das denn. Ja, ne, Long-Term-Effects könnte man hier studieren von Ozone. Depletion was das auf Auswirkungen auf ne, die Pflanzenwelt hätte. Und ne, das ist doch wirklich eine reale Gefahr. Und ja, Global Warming, Wraith Attacks, sagt sein Gegenüber. Ne, das ist ja fast genau dasselbe. Ne, ist ja ganz, ganz toll. Ja, Parrish macht sich ein bisschen, also wuselt da so ein bisschen rum, soll sich aber nicht so weit entfernen. Ja, ne, Parrish macht sich da irgendwie wenig Gedanken drum. Er sagt nämlich, von wegen hier das mit dem ganzen, hier ist die Sonneneinstrahlung wohl so hoch, da gäbe es irgendwie Effekte von Strahlungseffekte, ne, da würden keine Tiere das überleben können. Wobei das ja auch Quark ist, ne, also ein Planet, auf dem sich ja schon Pflanzenleben entwickelt, trotz irgendwie hoher was auch immer, UVA, UVB-Strahlung oder irgendwie was oder so, wenn sich da Pflanzenleben entwickelt, warum sollte sich da nicht tierisches Leben entwickeln? Das passt sich ja über die Millennien ja direkt an oder ist dann schon direkt angepasst, wenn es auftritt. Ne? Also könnte also trotzdem möglich sein. Also hier an der Stelle hätte man besser irgendwie sagen können, das Malp hat keine Ahnung, keine Anzeichen von Leben, irgendwas. Ne? Man könnte so ein Malp ja auch mit einem Live-Sign-Detektor oder sowas, ne? Das würde ja vermutlich auch Tiere anzeigen oder so, ne? Ja, er macht sich auf jeden Fall keine Sorgen und ist sogar irgendwie, ja, merkwürdigerweise, also überrascht, ne, dass hier die Pflanzenwelt so üppig, die Vegetation so üppig ist. Aber das ist ja genau das, was ich gerade sagte, ne? Also wenn du direkt von Anfang an dich da entwickelst, dann geht das auch. Ist halt nur für die Menschen irgendwie wohl etwas schädlicher. Ja, man zählt noch ein bisschen, ne? Zerstörerische Ionisation, bla bla bla. Ja, dann entdeckt er was und ja, er hat dann irgendwie ein Pflänzchen entdeckt, irgendwie Willamsonia Sevadia, also und rennt dann darüber. Und Lorne schaut sich derweil um, sieht aber was am Boden, was seine Aufmerksamkeit erweckt, kommt da näher, scheint mit seiner Taschenlampe, wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, weil es ist eigentlich helllichter Tag. Und dann ruft er dann rüber, hier Major, und dann schauen sie sich beide das an und wir sehen einen toten Wraith auf dem Boden. Ja, Lorne bückt sich runter, guckt sich das Ganze genauer an, das Blut ist immer noch nass und ja, sagt er hier, die Sonne hat ihn wohl nicht getötet. Und dann meldet sich Lorne dann übers Radio bei einem Coughlin. Man hört hier nur die Stimme, wird gesprochen von Ed Huber, 14 Rollen, ist eigentlich so ein Additional Crewman bei SGA und ja, ne, kurz hier gibt es irgendwie Aktivitäten und sowas. Der verneint und na, ich habe hier einen toten Sucker, sagt er. Killed in Action. Ja, ne, wir kommen dann wohl jetzt mal zurück. Legt dann da irgendwie zwei Glowsticks hin, damit man den auch wohl später noch findet. Und ja, komm hier, Doc, dann lass uns mal zurück zum Gate. Er versteht das nicht. Wobei das ja Quark ist. Also, was gibt's denn da nicht zu verstehen? Also, da liegt ein toter Wraith. Ne? Die Wraiths sind in der Galaxis unterwegs. Dass man irgendwo auf Wraiths trifft, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, dann ist er halt tot. Ne, hätten sie das jetzt, hätten sie an der Stelle schon beschrieben, worauf sie gleich zu sprechen kommen, ne? Also wie er denn gestorben ist, dann könnte man das sagen. Aber so, ja, ein toter Wraith, irgendwas hat ihn getötet. Ja, was gibt's da nicht zu verstehen? Keine Ahnung, Lorne weiß es auch nicht und sagt so, ja, das hat sich auf jeden Fall selber nicht angetan. Na, dann komm, komm, let's go. Der Teaser endet damit, Opening Credits. Wir wechseln nach Atlantis, es ist Tag und Shepard, man hört Shepard, ne, und übers Radio und er sagt, ja, hier, ne, ist das Gate abgesichert und Coughlin entschied, ja, man bestätigt das. In Liz's Office geht es dann weiter und Shepard berichtet Liz, hier von wegen, sie haben einen toten Wraith gefunden, der ist erschossen worden. Lorne, der ist mittlerweile auch wieder zurück und sagt dann, ja, ne, sieht nach wirklich nach Kugeln aus und ja, total zerfetzt und hast du nicht gesagt. Und ja, Teela sagt dann hier von wegen, ne, die Genii benutzen ja auch irgendwelche Projektilwaffen und ja, ist auch geil. Ne? Man berichtet Liz jetzt erstmal irgendwie, ne, wie der Status ist. Also das ist auch irgendwie, das vermutlich dann irgendwie so Fanservice, damit der geneigte Zuhörer, das hätte man wie gesagt mit den Kugeln auch in der ersten Szene machen können, weil an der Stelle, wenn man Liz jetzt irgendwie Bericht erstattet, ist das irgendwie merkwürdig, weil sie sagt, hey, Carson ist auch schon an der Autopsie dran. Das heißt, sie ist eigentlich schon, also das macht auch irgendwie
Bin
wenig
falsch rum.
Sinn. Ja, Beckett kommt dann dazu und na, er berichtet, ja, so von wegen, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, aber hier, ich habe was, was ihr vielleicht wissen wollen würdet. Der Enzymsack unter seinem rechten Arm ist entfernt worden und Shepard weiß genau, wer das denn dann war. Ne? Ford. Und McKay kommt dazu und erkundigt sich erstmal, was denn da los ist. Und ja, Shepard ist nicht so begeistert darüber, dass er irgendwie wohl zu spät kommt. Und ja, McKay verteidigt sich sowieso, ja, war irgendwie beschäftigt, bla bla bla. Ja, Liz sagt dann, hier, wir haben einen toten Wraith gefunden. Der ist vermutlich von Ford getötet worden und er könnte vermutlich noch immer da sein. Und ja, McKay bei der Bezeichnung des Planeten weiß direkt, oh, ne, dass der UV-Index ist dort doch irgendwie 1000 oder so. Und ja, Shepard sagt dann, hier, dann bring mal deinen Sunblocker mit. Und wobei man auch nicht weiß, was McKay dann unbedingt da soll. Ja, okay, da, ich will hier, ne, also verteidigt sich ein bisschen, ja, hier bitte, ne, ich will fort genauso gut zurückhaben, aber da hast du hier meinen Hauton mal gesehen und Tila bestätigt das. Ne? Also da ist er wirklich irgendwie eher kalkig und hast du nicht gesehen und also sehr, sehr weiß und ja, McKay ist nicht so begeistert, dass er da jetzt irgendwie mit soll, wobei ihn ja eigentlich auch gar keiner eingeladen hat, also das ist auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, was er da soll, man weiß es nicht. In einem Korridor sehen wir Shepard. Und Caldwell ruft ihm hinterher und ja, ne, gibt's irgendwas? Erkundigt sich Caldwell. Ja, wir haben hier vermutlich einen Hinweis auf Ford und er hätte wohl auch schon gehört. Und ja, ne, also hier, das ist aber schnell gewesen. Ne, also News travel fast in Atlantis. Und ja, Caldwell ist so ein bisschen pikiert, weil er sagt, ne, alle so Senior Officers sollten alle über Code Orange and Above gebrieft werden. Und Shepard macht dann einen auch doof, ey, wie war das doch gleich? Rot, Orange, Blau und hast du nicht gesehen? Und dann gehen sie in den Transporter und kommen an der anderen Stelle wieder raus. Auch geil, den Kamerashot haben sie an der Stelle nicht geändert. Wir sehen eine Tür zum Transporter, die Kamera hält drauf, die Tür geht zu und die Tür geht wieder auf und sie steigen aus. Das ist auch lustig. Und ja, Shepard mockt dann noch so ein bisschen rum. Oder ist das andersrum und hast du nicht gesehen? Und Shepard versucht ihn dann irgendwie so ein bisschen zu beruhigen. Ja, hier, sie haben doch immer noch einen höheren Rang als ich. Und ja, ne, also Caldwell ist da nicht so davon begeistert. Kommt dann nochmal zurück aufs Thema. So von wegen, ja, hier, ne, Ford ist ja ein großes Sicherheitsrisiko. Aber der ist auch ein Freund. Versucht dann Shepard da irgendwie von abzulenken. Und ja, ne, also wenn diese Kondition, die Ford da hat, ihn dazu bringt, immer die Race auszusuchen. Also wenn er gefangen genommen wird und kompromittiert wird und ja, Shepard versucht es nochmal. Ich werde ihn ja zurückbringen, ich werde ihn ja zurückbringen. Na, also easy peasy. Und ja, Caldwell ist sich da nicht so ganz sicher. Ne? In Dr. Beckett's Unterlagen steht halt drin, dass es da vielleicht gar keine Möglichkeit gibt, ihn davon irgendwie zu heilen. Ne? Also Shepard hat dann direkt einen Hunch, wie man im Englischen sagt, darum, wo es eigentlich geht, so von wegen. Und hier, ich hoffe, Sie meinen jetzt nicht das, was ich meine. Und Cole versucht dann, ja, hier von wegen, ne, der kann hier Security ausschalten und ist der Stadt entkommen. Und ja, also, wenn sie den da irgendwie nicht einfangen können, dann sollten sie jetzt irgendwie auch, ne, duty bound, ne, um diesen Threat zu eliminieren, sagt er dann. Und ja, Shepard ist da nicht so rüber begeistert. Caldwell versucht dann nochmal, ja, hier Ford war mal unser Freund, ist es jetzt aber auch nicht mehr. So von wegen, das sollten Sie auf jeden Fall verstehen. Und ja, sie hatten ja auch kein Problem, hier irgendwie Colonel Sumner umzunieten. Und ja, Shepard ballt nur die Fäuste, antwortet darauf aber auch nichts drauf. Ja, Caldwell entlässt ihn dann und Shepard geht davon. Wir gehen auch davon und zwar Richtung P3M736 zum Stargate.
Ja, da ist es mittlerweile Nacht geworden und ja, die warteten Marines sehen dann, wie ein Paddlejumper durchs Gate kommt und landet und rennen da drauf los. John ruft eine Anzeige auf der Windschutzscheibe auf. Ja, also gibt kein deutsches Transkript, deshalb, ne, wisst ihr Bescheid. Genau, Shepard meint, dass der live sein Detektor halt nutzlos ist und McKay hat es ihm ja schon mal gesagt. Shepard, ja, hier, du mit deinem Ruf immer recht zu haben. Und McKay meint, dass Dr. Parrish glaubt, dass eben diese Pflanzenwelt, die Einheimische, noch genügend Radioaktivität von der Aufnahme während des Tageslichts behält, um die Sensoren irgendwie durcheinander zu bringen. Und
Was
Shepard,
ja, was ja eigentlich auch totaler Quatsch ist, ne? Also von wegen, dass du gefährliche Dosen von UVA, UVB-Strahlung oder sowas haben kannst, die dann super schnell zu Hautkrebs oder ähnlichen Geschichten führen. Das kann ja sein, aber mit Radioaktivität hat die Sonnenstrahlung erstmal nichts zu tun. Also das ist auch Quatsch, ne? Also das könnte die Lifesign-Detektoren eigentlich gar nicht behindern.
genau, der perfekte Ort zum Verstecken und jetzt steht er auf, geht zum Heck der Shepard und McKay stimmt zu und ja. Gefährlicher Ort ist es auch wegen der hohen Sonnenstrahlung. Lorne steigt aus dem Jumper und schließt sich den Männern an. Gab es irgendwas zu unternehmen, während wir hier weg waren? Und Reed meint da, ja, war jetzt nichts. Und Shepard, ja, hier, machen wir doch eine Suche in zweier Teams und alle 20 Minuten Funkkontakt.
Der Lieutenant Reed an der Stelle wird gespielt von Dan Payne. Den haben wir in Folge 1 der ersten Staffel schon gesehen. Damals hat er aber einen Wraith gespielt. Er wird auch noch ein paar Mal auftauchen, meistens auch als Wraith.
Hinter ihm ist Rodney zu sehen, der hat ja auch mit dieser Sonne immer, also nicht mit der Sonne gesprochen, aber über die Sonne. Und jetzt cremt er sich auch sein Gesicht ein. John schnuppert da ein bisschen rum. Wieso riechst du denn hier, als wäre ich im Urlaub? Fragt er. Und McKay, naja, könnte ja auch diese stimulierte tropische Aroma von Kakaobutter sein. Und Shepard meint, stark genug, dass man es halt in Umkreis von 5 Meilen riechen kann. Als ob sie von Aquavela keinen Tipp bekommen hätten. Und Shepard, ja, es ist halt dunkel. Und McKay schaut mal auf die Uhr. Ja, die Sonne wird in 2 Stunden, 43 Minuten und 10 Sekunden aufgehen. Und Shepard, ja, es regnet, stellt er fest. Uns wird kalt, uns wird uns schlecht gehen, meint McKay. Die Wolkendecke dämpft zwar einen kleinen Prozent, das der UV-Strahlung, aber 95% der tödlichen Strahlung sind immer noch tödlich. Lorne meint, dass eben das nicht so der Fall ist, wenn man nur kurz hier 2 Tage ist, laut dem Dr. Parrish und McKay. Oh ja, klar, der Parrish, ne, hier, Doktortitel, wo hat er den nochmal in Botanik? Shepard meint so, hey, Taylor, Sie sind bei mir, Corklin, übernehmen Sie billig? Reed, Sie und Sherman decken das Tor und ja, Major zeigt auf Lorne, Sie haben ja den McKay. Und der Lorne ist nicht so begeistert. Ah ja, ich Glückspilz. McKay bietet ihm sogleich die Sonnencreme an. Probieren Sie doch mal hier LSF 100. Also Lustschutzfaktor, genau. Lichtschutzfaktor 100A. Gibt es das überhaupt? Wusste ich gar nicht, dass es so
Nee,
richtig
eben nicht. Er
wäre.
sagt ja auch an der Stelle, dass er das selber herstellt, weil man
Ach
es das
so,
nicht
ach
zu
so. Ja,
kaufen gibt. Ne?
stimmt.
Es
Stimmt, sagt
gibt,
er
glaube ich,
gleich.
maximal 50. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in Amerika auch mehr. Die
Kann
haben ja
auch
nicht so
sein.
strenge
Aber das ist schön,
Vorschriften, was
ja.
das angeht.
Aber kommt ja
Wird
gar
aber
nichts mehr durch,
vermutlich.
also noch nicht mal Luft wahrscheinlich
Nee,
durch
nee,
die
nee,
Augen.
das sind ja keine Prozentanzahlen. Das ist ja irgendwie so ein Multiplikator für die Zeit, die du in der Sonne verbringen
Ach
dürftest, je
so,
nach
okay.
Hautton.
Ja.
Das
Bis du
Problem
dich
über
wieder
den
eincremen
ganzen.
musst, so nach dem.
Nee,
Oder?
du solltest dann raus. Ne? Also
Ja.
es verlängert einfach, also wenn du einen hellen Hautton hast, kannst du halt nur so ohne Sonnencreme kurz nur in der Sonne sein und diesen kurzen Zeitraum kannst du dann irgendwie multiplizieren mit irgendwie einem Faktor. Ich weiß nicht, ob das dann 50 ist oder ob das irgendwie nur ein Zehntel davon, also mal 5. Es sind auf jeden Fall keine langen. Und vor allen Dingen bringt dir das null, weil der Lichtschutzfaktor ist ja auf unsere Sonnenintensität angepasst oder sowas. Das heißt, wir haben aber schon gesagt, das wäre das Tausendfache. Also da musst du vermutlich schon irgendwie bei McKays käsiger Haut, musst du dann schon Lichtschutzfaktor 100.000 auftragen, damit das überhaupt irgendwas bringt.
Muss einer stehen, der immer das Zeug auf ihn drauf sprüht. Ja, wir gehen jetzt in den Wald. John und Tila haben da einen Ort erreicht, an dem Lorne und Parrish vorhin den Race gefunden haben, den Toten. John hockt sich dahin und ja, schaut sich diesen Betäubungsapparat an, das Race. Kleines rundes Gerät. Vielleicht eine Granate. Shepard meint, ja, haben Sie eine Ahnung, was ein einsamer Race hier irgendwie zu Fuß machen würde hier draußen? Und Tila findet das auch ungewöhnlich. Vielleicht konnte Ford ihn irgendwie zum Gate locken. Während John die Granate ablegt, läuft Tila umher und bemerkt dann eine Bewegung am Boden. Und ja, sieht so aus, als ob er halt in diese eine Richtung gegangen ist. Sie und John folgen dann diesen Fußspuren. Währenddessen anderswo auch in diesem Wald, Rodney und Lorne stampfen weiter. Und McKay fragt ein bisschen, ne, was mussten Sie denn hier für eine Art Spezialtraining durchlaufen, um genau in dieser Mission teilzunehmen? Was? Ihre Leute? Naja, Sie wissen schon. Armee, Marine, Luftwaffe, Marineinfanterie, das ist ein großartiger Ausgangspunkt. Und Lorne meint, mit dieser Mission meinen Sie Jagd auf einen erfahrenen Waffenexperten, der auf Race-Drogen high ist, in der stockfinsteren Dunkelheit eines fremden Planeten? Ja. Tatsächlich habe ich diesen Kurs in der ausgelassen und McKay hatte genau davor Angst. Lorne meint, er hätte gehofft, dass Lieutenant Ford da würde ein freundliches Gesicht hier auftauchen und sich einfach stellen. Ja, weil wieso, was? Du meinst mich und Lorne? Ja, sie waren doch irgendwie Freunde und oh ja, wenn wir nicht gerade auf grauenvollen Missionen unterwegs waren, hingen wir oft ab. Ich erzählte ihm von meinen Träumen eine sich selbst erhaltenden Fusion und er sprach davon, wie man mit einer P90 den Oberkörper eines Mannes durchtrennen könnte. Ja, Lorne bemerkt dann irgendwie vor ihm, was macht so diese geballte Faust und McKay rät, dass das wahrscheinlich Ruhe bedeuten könnte. Leise runter, runter. Er zieht ihn so runter und macht das Licht der P90 aus und Rodney jedoch leuchtet dann mit seiner Taschenlampe volle Kanne in die Richtung und was, was? Na, ich dachte, da hätte sich was bewegt, meint Lorne.
Ja, das ist natürlich auch totaler Quatsch. Also, ist das überhaupt McKay gewesen? Ich dachte, das wäre Lorne gewesen. Weißt du, erst verstecken sich und dann leuchtet er mit der Taschenlampe rum, zu gucken, was da ist. Das ist auch irgendwie total blödsinnig. Also, da brauche ich mich auch nicht verstecken.
Nee, das zeigt, dass McKay halt so militärisch nicht so
Nee, wie
geschult.
gesagt, ich dachte, das
Ja.
wäre Lorne gewesen. Mir war so, als wäre das Lorne gewesen. Ich war etwas verwundert.
Ach so, weil ich das Trennstrup auch falsch weiß nicht. Dann anderswo im Wald, John und Tila, die suchen da immer noch, bleiben stehen und Shepard, ja, was ist es? Na, ich habe das gehört, meint sie. Und Shepard ruft fort, bist du das? Ich bin's, John. Und Tila ruft, Aiden, hör mir zu, wir wollen dir helfen, komm doch einfach mal raus. Wir wollen nur reden. Und ein kleines Stückchen weiter bricht dann jemand oder etwas aus der Deckung und rennt weg. Und John und Tila jagen der Person, wie auch immer das ist, nach. Wir sind dann wieder bei Rodney und Lorns Position. Und der dreht sich zu Rodney um und zieht aufmunternd die Augenbraue hoch. Und okay, was? Naja, sag was. Ja, und was? Sprich mit ihm. Ja, und wenn er es nicht ist. Lorne packt ihn dann auf die Füße und Rodney tritt da nervös hervor und ruft halt. Ford, bist du das? Hier ist dein bester Freund Rodney, Rodney McKay. Alle in Atlantis vermissen dich. Und Dr. Beckett hat einen Weg gefunden, dir zu helfen. Du musst uns einfach vertrauen. Und ein kleines Stückchen weiter rennt dann wieder irgendwer los. Und Lorne jagt der Person hinterher. Rodney folgt Lorne ins Funkgerät. Ja, Colonel Shepard, hier ist Lorne Verfolgung von einem Verdächtigen. Also ist doch ein Krimi. Und Shepard so, was, wie, was, wir auch? Wo sind sie denn? Naja, 2 Kilometer südlich vom Stargate. Wo bist du denn? Und bevor er da antworten kann, wird Tila, die vor ihm läuft, von einem roten Strahl getroffen. Sie schreit und spricht zusammen und John bleibt stehen und zielt da mit dem Gewehr. Rodney und Lorne bleiben. Rodney und Lorne bleiben auch stehen. Rodney holt ihn jetzt ein. Und was ist denn? Na, ich habe ihn verloren, sagt Lorne. Und er aktiviert das Funkgerät. Er meldet sich bei Shepard. Und okay, bereithalten, meint der. Tila wurde getroffen. Ja, er geht dann vorsichtig. Wird aber ebenfalls getroffen, Shepard und Lorne über Funk. Colonel Shepard, bitte nochmal melden, wo sind Sie? Ja, niemand antwortet. Und genau, bitte kommen, bitte kommen. Und dann gehen wir wieder zurück auf Atlantis und sind dann im Kontrollraum. Das Gate ist offen und Lorne meldet sich per Funk bei Elizabeth.
Ja, Lorne berichtet, ne, wir haben sie seit 26:30, also 20:30 Atlantis Standard Time, haben wir nichts mehr von denen gehört. Und ja, das bringt ja nochmal den Lifesign-Detektor. Aber können Sie, ne, dass er nicht funktioniert, aber können Sie vielleicht mit dem Jumper da irgendwie was erreichen, irgendwie was suchen oder so? Aber Lorne sagt, nee, tut mir leid, ne, also der Dschungel hier, die Belaubung ist zu dick dafür. Und Liz entscheidet dann, sie würde ein anderes Team schicken, damit man dort die Suche verstärken könnte. Na, wir sehen dann einen Puddlejumper wieder auf dem Planeten. Lorne sitzt da im Cockpit, spricht mit Weir und McKay, die reinkommen. Na, also wegen, wobei Daylight immer so, Lorne ins Radio. Na, also, hä? Lorne ist in der Cockpit, also hier im Transcript steht, Lorne ist im Cockpit, redet mit, ach so, er redet mit
Herr
Liz
Funk,
über Funk, ja, und McKay kommt von hinten, so rum ist es, ne? So auf dem Weg, ja, ne, also das Gespräch geht an der Stelle weiter, ja, wäre großartig, jeden, den sie entbehren können, wär einfach toll. Und, ja, Liz erkundigt sich dann auch noch so von wegen, hier brauchst du denn sonst noch irgendwas? McKay reißt ihm das Funkgerät aus der Hand und sagt dann, hier, Elizabeth Rodney, im Medizinlabor gibt es irgendwie Radiation Suits Class 4. Die brauchen alle von denen. Und ja, ne, Lorne guckt ihn irgendwie skeptisch an, so von wegen, ja, ich weiß, es gibt nicht genug für uns alle, aber wir können uns ja abwechseln. McKay geht dann und das Gespräch geht irgendwie weiter und Liz fragt dann hier, wie sieht's denn aus? Haben sie irgendwas von Ford gesehen, gehört? Nee, können auf jeden Fall nichts bestätigen und ne, wir wissen halt auch überhaupt noch nicht, ob das überhaupt Lieutenant Ford ist, mit dem wir hier irgendwie zu tun haben. Ja, wir gehen zurück auf den Planeten beziehungsweise bleiben auf dem Planeten und sind diesmal in einer Höhle. Wir sehen Teela und
Die
Shepard, die auf
könntet
dem
ihr kennen, und zwar aus Avalon Part 1 und 2. Das ist nämlich die gleiche.
Yay. Wo war ich? Ach genau, sie sind aneinander gebunden, sitzen auf dem Höhlenboden, sind scheinbar betäubt worden. Ja, wir sehen im Hintergrund jemanden, der da in irgendwelchen Sachen rumwühlt am Höhleneingang. Shepard macht die Augen auf, ist aber immer noch wohl so groggy und guckt dann darüber, sieht vermutlich nur einen Schatten und sagt dann fort. Und der Typ dreht sich um. Jetzt erkennen wir auch, wer das ist. Der Charakter heißt Ronan. Wir werden ihn noch das ein oder andere Mal begegnen. Und ich glaube, großartig zu dem Schauspieler muss man nichts erzählen. Das ist Jason Momoa, der den Aquaman spielt. Teela wird dann auch wach und ja, scheppert dann über die Schulter. So von wegen, hey, geht's dir gut? Und Kopfschmerzen, Hetze, wo sind wir denn? Keine Ahnung, hier muss man wohl ihn fragen. Der Ronan steht auf und kommt jetzt hinüber, hat eine P90 in der Hand und ja, hier bitte vorsichtig damit sein, sagt Shepard dann, du hast den Sicherheitsschalter umgelegt. Ja, der Typ hat das aber scheinbar nicht aus Versehen gemacht, weil er lädt nämlich gerade die Waffe durch und zeigt dann damit auf die beiden SG-Aler. Und okay, Shepard stellt sich dann vor, Teela macht es ihm nach. Na, er sagt doch, und der Ronan so, ja, Colonel? Ja, lass mal fragen, hier, Militär. Und ja, Ronan stellt sich dann auch vor, Specialist Ronan Dex. Ist vielleicht mit Esri Dex verwandt, also vielleicht sind wir hier im falschen Universum gelandet. Shepard stellt sich auch irgendwie dumm, hä, das bist du? Ja, Name und Rang, sagt er, und du gehörst zum Militär. Und Ronan bestätigt das, beziehungsweise er sagt, ich war es einmal. Und wir sehen einen kleinen Flashback auf einem Planeten, der sich Satela nennt. Und wir sehen da ein paar Soldaten inklusive Ronan, die da unter Feuer sind. Und ja, also die Rays, die da angreifen, man ballert zurück. Und ja, Ronan, go, go, move, move, move. Also ganz kurze Szene. In der Gegenwart sind wir wieder. Ronan sagte, ne, lange Zeit liegt das zurück. Und jetzt, ja, aktuell überlege ich, ob ich dich und deine Freunde einfach töte. Am Stargate sind wir und Lorne geht aus dem Puddlejumper raus und spricht mit den dort anwesenden Marines. McKay folgt ihm, zieht sich jetzt hier seine Radiation Suit an und ja, Lorne erklärt den Plan. So von wegen hier alles, was ihr Ungewöhnliches bemerkt, sofort melden, move out, move out. Und okay, hey, wartet auf mich und ihr geht alle ohne. Und er hatte gedacht, das ist doch Wahnsinn. Es gibt doch vier Anzüge. Und ja, Lorn sagt, hey, hier, aber damit kannst du dich doch nicht durch den Unterbusch hier irgendwie schlagen. Ne? Und Kampf ist damit auch irgendwie eher weniger dran zu denken. Ja, ne, McKay berichtet dann so von wegen, warte mal, ach genau, hier macht er das. Na, hier nach seinen Kalkulationen wäre man hier 327 Millisieverts ausgesetzt, schon seitdem die Sonne aufgegangen ist. Klingt nach nicht viel. Und also wenn ich jetzt da irgendwie noch in Betracht ziehe, Lifetime Exposure von Strahlung, ne, also Röntgen, ne, Handys, Plane Rides, ne, Genie Nuclear Reactor Thing. Oh Gott, oh Gott. Ne, bis letzte Woche war ich noch erst dann ganz genau an der Corona einer Sonne. Ich glaube, das mit dem mit der Reproduktion, also mit der Fortpflanzung, sollte ich wohl vergessen. Und Lorne sagt dann auch so, ja, das ist ja witzig. Ich dachte, das wäre vielleicht auch besser so. An der Stelle wusste dann die IMDb ein bisschen mehr. 327 Millisievert. Das ist ein bisschen arg viel, was er hier berichtet. Also wenn man eine Strahlung von 250 Millisievert ausgesetzt würde, würde man das hämatopoietische Syndrom entwickeln. Das würde dann die Fähigkeit des Körpers zerstören, Blutzellen zu erzeugen. Und dann würde man anfällig sein für Infektionen wegen dem Mangel. Ah, so irgendwie sowas wie Blutkrebs oder sowas. Okay. Die weiten Blutkörperchen gäbe es nicht mehr. Man würde intern anfangen zu bluten, Blutarmut. Dann würde man auf jeden Fall schwach sein, Konfusion. Man würde, Atem würde flach sein. Und also sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall an der Stelle, wenn man so viel Strahlung ausgesetzt ist, dass hier keinerlei dieser Symptome in der ganzen Folge auftreten. Also scheinbar hat da Rodney einen Rundungsfehler gemacht oder sowas. Vielleicht meinte er 3 Komma oder so. So viel Science dazu. Wir sind wieder zurück in der Höhle. Ronan ist da immer noch am am Höhleneingang und schmiert sich da irgend so eine rote Paste auf den Arm. Und ja, ich habe hier die Leute am Gate sind ja irgendwie trainierte Soldaten, haben tödliche Waffen. Und Gate? Ja, hier ist Stargate, so ein rundes, großes, rundes Ding. Und ach so, Ring of the Ancients, das meint er so von wegen. Ja, ich muss aber da trotzdem da durch. Ja, hier sagt Shepard, wir wollten hier nicht, wir sind hier nicht auf Ärger aus und die ganze Töten-Thematik ist jetzt eigentlich unnötig und Ronan, aber hier, wenn deine Freunde auf mich versuchen zu shoppen und ja, wenn sie nicht, wenn ich ihnen das sage, hier, mach uns doch einfach los, dann gehen wir zum Gate zusammen und dann kannst du dich einfach vom Acker machen. Aber na, Ronan ist ja nicht so, wieso sollte ich dir jetzt irgendwie vertrauen? Und gute Frage, Shepard fiel da auch nicht so sonderlich viel ein. Er wendet sich nämlich an Teela. Hier, Teela, weshalb sollte er uns irgendwie vertrauen? Der sagt, hier, wir wollen hier nichts Böses, ne? Wir suchen hier einfach nur nach einem Freund. Kurzer Flashback. Wir sehen Ronan, der durch den Wald auf dem besagten Planeten irgendwie eilt, wird von einem Wraith verfolgt. Der ballert mit seinem Wraith-Stunner da hinter ihm her und irgendwann wird Ronan auch getroffen, also am Bein, und fällt dann auch und ja, kriecht dann da irgendwie weiter. Und ja, dann kommt plötzlich Ford daher, der den Wraith auffordert, seine Waffe wegzuschmeißen. Nee, Quatsch, den. Er sagt das zu Ronan und Ronan zieht trotzdem seine Waffe und richtet sie auf Ford. Aber dann wird Ronan, der sich mittlerweile aufgerichtet hat, nochmal von der Wraith-Stun-Weapon getroffen und Ford erschießt dann den Wraith, grinst, nimmt, also der Wraith fällt um. Wir wissen ja, dass das nicht so unbedingt direkt funktioniert, deshalb nimmt er sich jetzt ein Messer, geht auf den Wraith zu und ja, dabei über Ronan hinweg und ja, Ronan in der Stelle erhebt sich dann und entkommt, also flieht. Und das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, das mag ein Spezialist sein im Militär, aber das erklärt jetzt irgendwie nicht, warum besagter Ronan jetzt hier irgendwie Superkräfte entwickelt. Also, ne, er wurde zweimal von einem Wraith-Stunner getroffen und normalerweise dauert das ewig, bis das wieder abklingt. Und, weißt du, im Bein, im Rücken und dann 3 Sekunden später erhebt er sich und rennt davon. Ohne dass man irgendwie was
Ja.
sieht. Also komisch. Naja, egal. Wir gehen zurück in die Höhle. Da geht es an der Stelle dann weiter.
Shepard meint, der Wraith hat sich von ihm ernährt und anscheinend spritzen sie, oh Gott, sie einem beim Fressen eine Art Droge. Mein Gott, das sind Sätze. Und ja, derweil erzählt schon eben diese, deckt die ganze Geschichte. Was da passiert ist, jetzt sehen wir wieder eine Rückblende von. Ja, Dex ist an Bord eines Wraith-Schiffs gefangen in so einem Art Kokon-Lagerkammer. Kennen wir ja eigentlich auch schon. Und ja, ein Wraith steht vor ihm und stößt eben die Hand so in dessen Brust. John erzählt da weiter und Dex zuckt ein bisschen vor Unbehagen zusammen aufgrund der Erinnerung. Shepard meint, er hat den Wraith fast getötet, er hat den Wraith getötet und eine Überdosis der Droge bekommen. Das hat ihn ziemlich fertig gemacht und Teela glaubt, man kann ihm helfen, wenn man ihn denn finden würde. Und bei Jones Rucksack ist sein Funkgerät nun zu hören. Da knistert es ein bisschen und Dex schaut da rüber. Dann wieder zu John, was ist das? Funkgerät. Und Teela ergänzt ja Kommunikationsgerät. Und Shepard, ja, unsere Leute wollen Kontakt aufnehmen. Die Höhle hier stört wohl das Signal. Dex nimmt die Rucksäcke und trägt sie dann nach draußen. John dreht sich um, als Teela anfängt, ihre Hand hinter dem Rücken zu bewegen. Was soll machst du denn da? Ja, ich will meine Hand frei bekommen. Habe ich es nicht so gedacht, mein Shepard. Im Wald. Lorne kehrt zu Rodney zurück, der auf dem Boden sitzt. Okay, du hast frische Luft geschnappt. Komm, lass uns abdampfen. Sollten wir nicht zurückgehen, mein McKay? Er muss doch eine halbe Stunde schon. Er muss doch eine halbe Stunde schon her sein. Also 15 Minuten her. Weißt wirklich? Ich dachte, und dann guckt er auf die Uhr. Kommt mir irgendwie länger vor. Wow, sie müssen wirklich ein Genie sein. Rodney steht auf und folgt ihm. Nun eigentlich, Moment mal, sehen Sie, warum. Sagen Sie das jetzt, meint McKay, ist irritiert. Lorne, ja, irgendwas muss Colonel Shepard die ganze Zeit davon abgehalten haben, auf sie zu schießen. Ja. Als ob ich nicht das hätte kommen sehen, was. Und in dem Moment wird Lorne aber getroffen, er hat was nicht kommen sehen. Ja, wohl eine Betäubungswaffe der Wraith, schaut im ersten Moment so aus. Und er bricht zusammen und schnappt sich dann, also Rodney schnappt sich dann seine Funke. Rodney denkt dann, dass er irgendwie abstürzt und in dem Flugzeug sitzt, denn er meint, Mayday, Mayday, wir werden angegriffen. Lorne wurde angegriffen, ich wiederhole, wir werden von Wraith angegriffen. Ja, er zieht dann seine Pistole in die Richtung, wo das herkam, die
Was
Schusswaffe.
Was an der Stelle natürlich auch albern ist, er bleibt stehen. Weißt du, man wird behakt. Weißt du, jetzt, wo sie sich irgendwie hinschmeißen müssen, bleibt McKay einfach stehen.
Ja, der ist
Das ist
halt, wie
auch
gesagt, noch nicht militärisch so weit.
irgendwie albern. Kurze Sache noch, die Szene ist ja ein bisschen was länger. Wir sehen ja McKay, wie er seinen Helm auszieht, ne, und sich dann darüber beschwerte, dass es so warm war. Wir sehen aber seinen Atem. Das heißt, es muss eher kalt sein. Aber ist ja klar, die
Ja.
drehen ja immer in den kanadischen Wäldern da.
Achso, zieht die Waffe und dann ist zu sehen, wie Aiden dort steht und mit einer Race-Betäubungs- Gewehr, wie auch immer man das dann nennt, Waffe auf ihn zielt. Hier können Sie sich nicht mehr entspannen, McKay, und McKay fort. Und der meint, wie wäre es, wenn Sie die Waffe fallen? Ich weiß, wie Sie mit Waffen umgehen, und ich möchte nicht, dass sie aus Versehen losgeht, während sie auf mich gerichtet ist. Und dort, nee, ist wie paralysiert, kann sich nicht bewegen. Aiden geht auf ihn vor und greift sich die Waffe einfach richtig, meint McKay. Aiden steckt die Pistole ein und grinst ihn an. Gut, jetzt können wir aufholen. Er haut Rodney spielerisch auf die Schulter, bevor er dann zu dem bewusstlosen Lorne geht und diese Ersatzmagazine von denen nimmt und Marine über Funk, ja, Dr. McKay, wie ist Ihre Position? Bitte antworten. Lorne, können Sie mich hören? Während Rodney dann auf die Funke schaut, nimmt Aiden die ihm abschaltet, es aus und wirft es rüber zu Lorne. Ja, lass uns abdampfen. Und McKay meint, den können wir doch jetzt nicht hier lassen. Es wird ihm schon gut gehen. Nein. Ja, während er zögert, zieht Aiden Rodneys Pistole und zieht mit ihr auf seinen und seinem Race-Betäubungsgerät auf den. Und ja, ist jetzt nicht mehr so begeistert. Ja, McKay, wissen Sie, dass Sonnenlicht auf diesem Planeten irgendwie gefährlich ist? Und Ford fügt an, dass es für ihn nicht so sei.
Was ja auch nicht stimmt, wenn man, wir sehen Aiden stellenweise in Nahaufnahme und sein Gesicht ist voller Läsuren, also von wegen, der hat schon seine ordentliche Dosis an Strahlung abgekriegt.
Ja, der ist so. Der sagt ihm, macht es nichts aus. Naja, eigentlich, wenn sie und Ford unterbricht, hören Sie mal, Sie halten mich bestimmt für verrückt oder so. Und nein, das denkt hier niemand. Sicher, die Sache ist, mir geht es einfach ni nicht so gut. Mir geht es nämlich sehr gut, wirklich. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Na gut, gut für dich, meint McKay. Ich kann es beweisen. Sie müssen mir nur die Chance geben, das eben zu beweisen. Na klar, lassen wir uns doch mal zum Jumper gehen, und Ford verneint das. Zuerst werde ich dir das beweisen, ne? Mir geht's super, dufte, alles, Toppi. Dann kannst du zurückgehen und es den anderen erzählen. Und dann lassen sie mich wiederkommen. Und McKay, ja, sie können sofort nach Atlantis zurückkehren. Dr. Beckett ist, und nein, zuerst müssen wir Major Shepard und Teela retten. Richtig, und wo sind die? Wie sind die? Und Aiden zeigt den Weg und beginnt dann dahin irgendwo hinzugehen im Wald. Also haben sie Race Atlantis offensichtlich nicht zerstört. McKay ausweichen. Ist sonst noch was passiert, seitdem ich weg bin? Und McKay, ja. Major Shepard wurde zum Lieutenant Colonel Shepard befördert. Wirklich? Ja. Ford grinst, gut für ihn. Und McKay bestätigt das, also wird nochmal fortgesetzt von letzter Folge, wo es ja Irritationen immer mal gab. Was? Sie wurden befördert? Hat ja keiner außer Shepard irgendwie mitbekommen. Und dann geht's weiter in dieser Höhle.
Das ist eigentlich ein Denkfehler von Aiden, weil er sagte so wegen, ja, ist ja offensichtlich, die Race haben Atlantis nicht zerstört. Dem muss nicht so sein. Man könnte auch eine Alpha-Site benutzen und Atlantis ist
Ja.
kaputt und man ist hier einfach, man kommt ja
Oder
nicht nach Hause. Ne?
alle auf der
Also,
Daedalus rumhängen.
hier davon weiß Ford ja auch nichts.
Ja, deshalb.
Ne? Also, könnte auch eine Alpha-Site sein. Also, er hätte, also besser wäre an der Stelle, so von wegen, ich vermute hier, die Race haben Atlantis nicht zerstört. Ne, aber er kann sich halt an der Stelle nicht sicher sein. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder in dieser Höhle. Ronon ist da und steht mit dem Radio in der Hand, dreht sich um, als ein Geräusch hört. Dann steht da Shepard hinter ihm, hat sich befreit, hat eine P90 in der Hand und zielt auf ihn. Hier, Hände da lassen, wo ich es sehen kann. Und Ronon legt dann das Radio weg und sagt dann: Hier, ich habe dir doch erzählt, ich muss durch den Ring gehen. Ja, wieso? Die Wraith kommen. Ja, woher weiß denn das? Sie jagen mich. Und Shepard sagt, ja, willkommen im Club. Teela hat einen, ja, nachdenklichen Gesichtsausdruck und sagt, du bist ein Runner. Und Ronon nickt. Ja, ich habe da Stories von gehört. Und Shepard, hey, was ist denn ein Runner? Ja, Ronon erklärt dann, ich habe während dem Culling auf meinem Planeten bin ich geschnappt worden, wurde auf ein Schiff gebracht und ein Wraith wollte sich an mir laben. Wir sehen einen Flashback. Ronon ist in so einem Kokon eingehüllt und ein Wraith kommt daher und rammt ihn seine Hand auf die Brust und ja, grinst, aber während er da versucht, irgendwie zu saugen, verändert sich sein Gesichtsausdruck. Also scheinbar irgendwie überrascht und ja, irgendwas, sagt Ronor dann wieder in der Gegenwart, hat ihn dazu gebracht aufzuhören. Wir sehen dann wieder einen Flashback an Bord eines Wraith-Schiffs. Ronon wird auf einen Tisch geworfen, kriegt eine Injektion und dann wird irgendwas an seinem Rücken rumgefummelt. Also man sieht so eine Art Skalpell, was einem der Wraith gereicht wird. Und man hört Ronors Stimme. Sie haben mich operiert und wieder in der Gegenwart haben eine Tracking-Device in meinen Rücken eingebaut und haben mich dann freigelassen. Und wir sehen noch einen Flashback, wie Ronon da irgendwo rumläuft, auf irgendeinem anderen Planeten von Wraith verfolgt. Sie haben mich gejagt, erzählt er dann in der Gegenwart. Also das ist immer so Flashback-Realität und Flashback und hast du nicht gesehen. Wir sehen, wie Ronon in der Ge Vergangenheit irgendeinen Wraith fängt mit so einer Fallschlinge. Ne? Also der ist dann da reingetappt und hängt am Baum. Ronon tötet ihn dann wie einen Vampir mit einem Stock. Ja, ich habe sie zurückgejagt. Ne? Und seitdem bin ich immer auf der Flucht. Ronons Finger bewegen sich jetzt zu seiner Waffe im Holster und Shepard sagt, nee, tu's nicht, tu's nicht. Ne? Also wir werden dir nicht im Weg stehen. Und Ronon sagt, das ist gut. Ja, an der Stelle wirft dann Ronon die Tech-West, die er in der Hand hatte, Shepard entgegen, der ballert. Ronon weicht da aus, zieht seine eigene Waffe, trifft dann Teela dabei. Auch geil, warum denn nicht auf Shepard zielt? Ja, Shepard wird dann auch getroffen in die Hand. Seine Waffe geht zu Boden und Shepard berappelt sich, aber Ronan hat dann seine Waffe und zieht dann direkt auf Shepards Gesicht. Na, ihr habt ja Glück, dass ich hier das ganze Ding auf Stun gesetzt habe. Im Wald geht es weiter fort und McKay sind da immer noch am Rumtapsen. Und ja, Rodney erkundigt sich hier, ist das eigentlich immer noch der richtige Weg? Ja, Ford ist sich sicher. Ja, McKay wurde wohl ein bisschen was erzählt, weil er fragte, also dieser Typ hat sie? Und Ford bestätigt, welcher Typ? Und ja, keine Ahnung, was meinst du denn mit welcher Typen? Typ? Na, der war auf einem Race-Planeten P3X447? 447, ich weiß die Adresse auf jeden Fall. Und ja, da gab es Wraith. Ja, ein paar im Hive-Schiff. Ich habe den Platz erkundet und ja, wollte da ein paar Leutchen töten und wegen dem Enzym. Genau, sagt Ford. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel, um sie zu besiegen. Wir könnten eine ganze Armee von Supermen wie mich schaffen. Ja, worum geht's jetzt eigentlich? Sagte McKay dann, wie was? Ja, wegen dem Typen. Ach so, ja, hier. Ja, da war ein Wraith, der bewaffnet bis oben hin war, ne, der irgendwie Richtung Gate unterwegs war und ja, nur bin dem Wraith dann gefolgt und ja, bin ihm hierhin gefolgt und ja, ich glaube, er war hier, um nach diesem Typen zu suchen. Und ja, wieso weißt du das denn? Ja, ne, also er ist auf jeden Fall abgedampft, als ich den Sucker getötet habe. Wobei das jetzt nicht, also keine Ahnung, du begegnest einem bewaffneten Typen auf einem Planeten, der jetzt einfach mal einen Wraith tötet. Ob der dir so freundlich gesinnt ist, weiß man nicht. Ne?
Nö,
Also es
weiß
könnte
man
ja auch
nicht,
einfach
ja.
nur ein scheuer Eingeborener sein oder sowas, der von einem Wraith überrascht worden ist und sich jetzt einfach auch vom Acker macht, um sich da aus der Gefahrenzone zu bringen. Keine Ahnung. Und ja, McKay, dann hier, was will er denn von Shepard und Teela? Ford weiß es auch nicht, werden das aber herausfinden. Auf der Lichtung vor der Höhle sind wir wieder. Ja, Shepard versucht Ronon zu beruhigen hier so wenig. Ich weiß, du willst durch das Gate, ne? Gib mir mein Radio und dann werde ich meine Männer anweisen, dich nicht aufzuhalten. Hey, kannst du denen das in Person erzählen? Ich werde dich mitnehmen und wir könnten dir auch helfen. Und Ronon weiß nicht, wie das denn gehen sollte. Ja, ich kenne einen guten Doktor, der könnte die Tracking-Device aus dir raus operieren. Und hast du geglaubt, ich habe das noch nie probiert? Und ja, pff. Shepard zuckt mit den Schultern, aber Ronon nimmt dann die Waffe doch runter und erkundigt sich: Hier, warum willst du das denn tun? Ich bin ein guter Kerl, sagt Shepard. Ja, ich hasse die Race, wir hassen die Race und das ist etwas, was wir alle gemeinsam haben. Wir wollen nur unseren Freund zurück. Und also, okay, sagt Ronon, ihr macht die Device aus mir raus und ich gebe euch euren Freund zurück oder helfe euch, euren Freund zurückzukriegen. Und Shepard bestätigt den Deal und am Puddlejumper am Gate geht es weiter.
Ja, Lorne hat es dahin geschafft und sitzt auf einer dieser Bänke benommen, während einer der Marines ihm die Taschenlampe in die Augen leuchtet, ne, reschaut aus dem Fenster und dreht sich um, als er John dann auf den Jumper zulaufen sieht, Major, und dann geht er zum Heck. Wo ist denn Lorne? Fragt Shepard. Na, drin ist er. Genau. Und ja, was ist denn passiert? Und Lorne meinte eben, dass er von einem Wraith-Blaster getroffen wurde, als er nach ihm gesucht habe. Und jetzt wird eben der McKay auch noch vermisst. Und Shepard findet es großartig. Was ist denn mit Teela? Fragt Lorne. Shepard wählt das Gate bereits an. Ja, eine lange Story. Können Sie dann anhören, wenn ich sie Dr. Weir erzähle? Ja, auf der Atlantischen Krankenstation Carson geht auf Elizabeth zu. Das ist ein Witz, oder? Und Liz sagt, ich verstehe nein. Sie wolle, dass ich zu einem fremden Planeten fliege und einen bewaffneten Mann operiere, der Teela als Geisel hält? Ja, so ist in der Art. Und anscheinend haben sie nicht viel Zeit. Der Race könnte jeden Moment auftauchen. Oh, na super, wird ja immer besser. Und Beckett seufzt dann. Haben Sie Lieutenant Ford schon gefunden? Nein, ich habe dir auch noch nichts von McKay erzählt. Carson schließt dann für einen Moment die Augen. Komm, pack ein, was du da brauchst. Und Beckett seufzt erneut, dreht sich um und ja, nimmt aus dem Schrank da, aus dem Regal seine Geräte. Ich glaube nicht, dass eine Operation sei und eine verdammte Armee durchs Gate passen. Ja, wir sind wieder auf P3M-736. Rodney und Aiden gehen da durch den Wald. Nach einer Weile bleibt Rodney abrupt stehen und verschränkt trotzig die Arme und Ford fragt mal nach, wieso hältst du jetzt an? Weil ich müde bin und ja, keine Ahnung, wo gehen wir überhaupt hin? Ja, woher wissen Sie das? Wo gehen Sie überhaupt hin? Ja, wir laufen hier seit Stunden im Kreis rum. Das ist also alles, ne, hier, Sie geben jetzt auf oder was? Das tut man doch, oder? Gibt seine Freunde auf, wenn sie einen am meisten brauchen. Niemand hat hier dich aufgegeben, Ford. Wir wollen dir ja helfen. Und ja, Ford dann, ja, ich spreche von Major Shepard und Teela. Und McKay, ja, hier, sagt dann den, was ist er geworden? Colonel, Major, nee, was? Halt den neuen Titel. Und Ford wird dann wütend. Ja, gut. Ford hat also den Verstand verloren. Ford ist völlig verrückt. Ford kann nicht einmal an sich an die kleinste Kleinigkeit erinnern. Und McKay, hey, habe ich nie gesagt. Obwohl die Tatsache, dass sie von sich immer in der dritten Person reden, auf eine klinische Dissoziation hinweist. Und Ford, ja, Sie wissen nicht einmal, was ein Freund ist. Oder McKay, Sie kümmern sich nur um sich selbst. Kannst du dich mal entspannen, fragt McKay. Und Ford, ja, bleib ruhig, du bist erbärmlich. Du hast dich immer über mich lustig gemacht. Willst du ein Spiel spielen? Leg dich mit Ford an. Ich könnte dich erschießen und dich hier sterben zurücklassen. Mich erschießen. Wann eskalierte die Sache zu körperlicher Gewalt? Und Ford, ja, du bist derjenige, der denkt, ich sei verrückt. Ich bin zu allem fähig. Es kann jederzeit losgehen. Er hebt die EP90 dann und zielt auf den Rodney und McKay ist jetzt wütend. Also gut, wenn Sie mich erschießen wollen, dann erschießen Sie mich. Na schön, das ist mir egal. Es erspart mir nur einen der vielen schmerzhaften Tode, die aufgrund der Strahlenbelastung, die ich da erleiden werde. Und ehrlich gesagt, wird es beweisen, wie weit es mit Ihnen schon gekommen ist. Ich gehe jetzt zurück zum Jumper und Sie können mich gerne begleiten. Ja, er dreht sich dann um, stürmt drauf los. Aiden eröffnet dann das Feuer und ja, im Kugelhagel. Ja, dann Rodney duckt sich dann ein bisschen weg und Aiden hört auf zu schießen. Dann richtet sich Rodney wieder auf und schreit ihn wütend an. Bist du verrückt? Du hättest mich umbringen können. Und ja, Aiden ist immer noch verärgert. Ja, tut mir leid, Sie wissen nicht, wie es ist, fast zu sterben, wenn sich Ihre Freunde gegen sich wenden und keiner mehr Ihnen vertraut. Hier bin ich jetzt ganz allein. Und McKay meint nochmal, dass er es eben nicht sein müsste, ne? Einfach hier, hören Sie auf hier, die Droge macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung. Kommen Sie einfach mit mir zurück zum Jumper und dann gehen wir auf Atlantis zurück und der Beckett wird schon einen Weg finden, wie Sie all Ihre neuen Superkräfte behalten können, oder? Und Ford, ja, meinen Sie? Naja, sicher, warum nicht? Ja, Aiden schaut ein bisschen nachdenklicher aus, als würde der da vielleicht doch, ne, sich Gedanken machen. Zuerst müssen wir aber Colonel Shepard und Teela retten und McKay, nein, 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 warte. Nein, das wird beweisen, dass es mir gut geht. Gehen Sie zurück zum Champa, wir treffen uns dort und er geht dann los und McKay dann fort, nein. Und dann schaut er zurück in die Richtung des Champas und ja, dreht sich dann um und rennt dem Aiden doch wieder hinterher. Ja, wir rennen zurück in die Höhle. Teela und Dex sitzen da am Eingang und der Dex richtet die Pistole auf sie und Teela meint, dass das doch jetzt nicht wirklich nötig sei. Der Dex senkt die Waffe. Wie lange bist du denn schon auf der Flucht? Und er meint, ja, 7 Jahre. Du warst die ganze Zeit allein. Ja, gab nicht viel Auswahl. Und ne, hatte da keine Angst, dass irgendwie die. Was? Hattest du Angst, den Race auf jemanden loszulassen, mit dem du zusammen warst? Und da meinte er, dass er nicht nach Hause könne und auch nicht lange an einem Ort bleiben kann. Ja, und warum glauben Sie, machen die das? Keine Ahnung, meint Dex. Vielleicht Sport, Training, lernen, wie sie irgendwie besser kämpfen oder den Überlebenswillen messen. Du sagtest, du hättest Geschichten gehört über andere wie mich. Und Tila, ja, ganzes Leben habe ich schon von diesen Runnern gehört, aber irgendwie noch keinen getroffen. Ich habe nicht einmal geglaubt, dass das überhaupt wahr ist. Ja, einmal bin ich zufällig auf einem Planeten mit einem Dorf in der Nähe des Rings gestoßen, meint Dex. Und ja, was ist denn da passiert? Naja, ich bin geblieben, mein Shepard, meint Dex, eine Nacht und habe zur Abwechslung mal was Richtiges gegessen und bin dann am nächsten Tag abgereist, machte nichts und später habe ich gehört, das ganze Dorf und dann verstummte. Und in dem Moment ertönt Johns Stimme aus dem Radio und Teela, hier ist Shepard, bitte komm. Dex nimmt das Funkgerät, gibt es ihr. Ja, bitte kommen können, alles in Ordnung? Ja, uns geht's gut. Und Shepard sagt eben, dass er jetzt mit dem Beckett hier antanzen wird und reinkommt. Und Dex meint noch hier, ja, aber unbewaffnet. Und Teela dann, Ronan möchte sie darauf hinweisen, ne, dass er da bitte unbewaffnet sein soll, der Dr. Beckett, wenn er da antanzt.
An der Stelle, in der Szene, auch ein bisschen merkwürdig. Er erzählt ja, dass er irgendwo mal übernachtet hat und irgendwann später gehört hat, dass das ganze Ortschaft ausradiert geworden ist. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Na, also das wird ein Kalling gewesen sein, weil, mal ganz ernsthaft, wovon geht ihr hier aus, dass dieser Sender in Ronans Nacken sich nur einmal alle 24 Stunden meldet und die Wraiths dann irgendwann später dahin gekommen sind oder innerhalb dieser 24 Stunden gesehen haben, oh, der Typ ist nicht mehr da, wir rotten aber die ganze Stadt aus. Das wird ja wohl ein Realtime-Tracking sein. Das heißt, wenn er da
Wahrscheinlich, ja.
abgedampft ist, kommen die Wraiths doch hinter ihm her. Also, warum sollten die jetzt in diesem Dörfchen? Also, das macht auch irgendwie nicht wirklich Sinn. Also, das wird ein normales Culling gewesen sein. Vermutlich hat da Ronan aber trotzdem irgendwie Schuldgefühle und bezieht das dann auf sich.
Und Shepard meint, ach gut, ich würde sie da nicht reinschicken, wenn ich glauben würde, dass der Kerl ihnen was antun würde. Und Beckett, ja, basiert diese Meinung auf irgendwelchen Beweisen oder Bauchgefühl, dass dieser Herr nicht gefährlich ist? Ja, ich habe nicht gesagt, dass er nicht gefährlich ist. Er könnte sie wahrscheinlich im Handumdrehen töten. Ich glaube nicht, dass er es machen wird. Danke, geht mir schon viel besser. Haben Sie schon mal von Androkles und dem Löwen gehört? Beckett bejaht das. Und wer sind Sie in der Nacherzählung? Die Römer? Shepard blickt zu den Felswänden hoch und, na, ich bin gleich da oben. Nervös geht Carson dann allein in diese Höhle und wirft erstmal einen Blick zurück zu John, der ihn nochmal aufmunternd zunickt. Er geht zu Teela und Dex, die da schon erwartungsvoll immer noch rumsitzen. Hallo, normalerweise mache ich keine Hausbesuche, aber andererseits ist das jetzt auch kein richtiges Haus, oder? Was ist denn in dem Koffer, Doc? Fragt Dex. Und naja, chirurgische Instrumente, Diagnosewerkzeuge, verschiedene Medikamente, Schmerzmittel, Antibiotika. Was? Und Tila, ja, Ronan, Dr. Carson Beckett, Dr. Was? Dr. Beckett, Ronan. Carson einfach weggelassen. So. Na, okay, gerne, meint Beckett. Ich habe gehört, Sie haben hier eine Art Sender irgendwie auf dem Rücken. Nehmen Sie mal Platz, hier ziehen Sie Ihr Hemd aus. Wir wollen da doch uns das mal anschauen. Dex richtet die Waffe immer noch jetzt, oder? Wieder auf Teela und setzt sich auf einen Felsen, während Carson beginnt, da die Ausrüstung auszupacken. Dex meint zu Teela ja eine kleine Hilfe und Carson und Teela ziehen gemeinsam Dexes Hemd aus. Ja, und dann sieht eben Teela, an seiner Brust hängt eine Halskette, also und da ist die besteht wohl aus Fingerknochen und Zähnen der Wraiths, ne? Also ein Andenken, Serienkiller-mäßig. Sie starrt das an. Und da sieht sie auch diesen Handabdruck eines Wraiths eben auf seiner Brust und Carson starrt da ebenfalls hin auf Dex Rücken. Und da gibt es recht viele Wunden, die wohl von Schnitten herführen. Und Beckett, oh mein Gott, du hast nicht versucht, dir das Ding selber rauszuschneiden. Ja, hat es mal mit einem Spiegel versucht, aber irgendwie nicht ganz hinbekommen. Das meiste davon stammt von zwei verschiedenen Ärzten. Und Beckett ist natürlich entrüstet, denn niemand, den ich irgendwie kenne, der sich Arzt schimpft, würde sowas machen. Er holt dann aus seinem Koffer eine Art antiker Gerät heraus, so sensormäßig, ja, und aktiviert es an Dex Rücken und sieht dann irgendwie die Anzeige. Und in der Nähe hat John dann eben auf dieser Klippe, die wir vorhin gesehen haben, schon Positionen bezogen. Schaut durchs P90-Zielfernrohr und zielt auf Dex Kopf. Und Dex fragt zu Karten, ist das eben Ancient Technology und ja, ist es. Und ja, er hat den Scan wohl beendet und schaut Tila hoffnungsvoll an, wendet sich dann wieder Dex zu. Ja, du müsstest aber hier schon mal deine Waffe weglegen und dich dann auch hinlegen. Na, auf keinen Fall. Ja, hör mal zu. Also, ich habe den Sender geortet und ja, er befindet sich im Weichgewebe neben dem zweiten Brustwirbel. Gut, hör auf. Ja, das. Nee, wahrscheinlich falsch übersetzt. Ne? Gut, mach auf oder so. Kann ich jetzt nicht machen, ne, wenn du so aufrecht sitzt. Ich muss dir schon ein Betäubungsmittel geben, dann schläfst du auch. Nein, musst du nicht. Wie bitte? Und Teela, ja, Ronan, du musst uns schon vertrauen und mache ich ja. Er hebt die Waffe und richtet sie auf Teela. Deshalb ist er ja hier und sie leben noch. Und jetzt machen sie sich doch mal an die Arbeit Doc dann im Wald in der Nacht. Aiden und Rodney stolpern da weiter rum. Rodney atmet schwer, ist er nicht gewohnt, diese Gewaltmärsche. Hören Sie mal zu. Wenn Sie nur Ihr Funkgerät mal einschalten könnten, dann wüssten wir auch, was hier passiert. Die anderen müssen inzwischen Verstärkung gerufen haben. Vielleicht müssen Shepard und Teela gar nicht mehr gerettet werden. Ja, Aiden stößt ihn dann plötzlich nach unten und er scheint nicht sehr fest zu drücken, aber irgendwie reicht die Kraft aus und aua, pst. McKay umklammert seinen Arm. Au. Aiden holt dann eine Pistole raus, gibt sie Rodney und meint dann, ja, da kommt irgendwie jemand und er geht dann weg. McKay blickt auf die Pistole, wofür brauche ich das denn? Aiden antwortet nicht und Rodney duckt sich erstmal weg im Laub und dann geht's wieder in der Höhle weiter.
Aber Beckett, also irgendwie ist die Nacht schneller reingebrochen, als man glaubt. Also es sind ein paar Lichter aufgestellt. Also ich weiß nicht, warum Beckett da irgendwie stundenlang für gebraucht hat. Er hat jetzt irgendwie so ein Surgical Headset. Ihr kennt das irgendwie vielleicht von irgendwie so, also entweder aus so Medizinserien oder auch beim Schmuckhändler, ne? Irgendwie so ein Vergrößerungsdingelchen vor den Augen, hat dann Licht dran und ja, er sagt dann bereits hier, ich würde jetzt aber nochmal sagen, ein letztes Mal, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ne? Ich werde ganz nah an deinem Rückengrat rumoperieren, ne? Wenn du da irgendwie auch nur zuckst, ich werde nicht zucken. Okay, sagt Beckett und man sieht ihn dann hinter Ronan stehen und da rumfummeln und Ronans Gesicht verzerrt sich wohl doch vor Schmerz. Und er lässt fast die Waffe dabei fallen und Shepard guckt von oben weiter zu und irgendwann sagt Beckett, oh, ich hab's, holt dann diesen Transmitter aus dem Rücken. Wir sehen einen Shot von einem, ja, was auch immer, Schweinerücken oder wo auch immer sie es reingesteckt haben, schmeißt es dann in eine Schale und das Ganze war dann doch zu viel für Ronan. Der kippt nämlich bewusstlos vornüber und Teela und Beckett sorgen dafür, dass er nicht auf den Boden aufschlägt. Im Wald sehen wir zwei Marines, die durch den besagten Forest hüpfen, hören ein Geräusch, drehen ihre Waffen und Lichter und dann kommt McKay plötzlich angesprungen aus einem der Gebüsche und hey, ich bin's und dann werden die Marines aber von einer Stun-Weapon umgefeuert. Ford taucht dann auf, so von wegen, was tust du denn, McKay? Ja, was tue ich denn? Was tust du denn hier? Das sind unsere Leute. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Okay. Ja, ne, McKay nimmt seine Waffe und zieht dann auf Ford. Ja, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ne, lass deine Waffe fallen und du willst mich hier erschießen? Ne, wenn ich muss, Ford, ne, ich werde dich jetzt nach Hause bringen. Ne, so von wegen, ne, also du wirst mir das nicht glauben, aber das ist für dein eigenes Wohlergehen. Und Ford geht auf McKay zu. McKay feuert dann aber und trifft Ford in den Oberarm, in den linken. Und er schaut sich das irgendwie, ja, weniger schmerzvoll, sondern mehr überrascht an. Also er fummelt dann auch drauf rum, guckt sich das Blut auf seiner Hand an. Ja, starrt dann McKay an und er macht sich dann ganz schnell auf die Socken, nachdem er diesen bösen Blick abkriegt. Und an der Höhle sehen wir Teela, der nochmal nach dem immer noch bewusstlosen Ronan guckt. Shepard kommt jetzt dazu und hält aber seine Waffe irgendwie gezückt und auf Ronan gerichtet und Herr Beckett berichtet, dass er jetzt die Tracking-Device ausgeschaltet hätte, ne, könnte aber zu spät sein, sagt Teela und die drei gehen jetzt auch ein bisschen von Ronan weg und also ein Grace hat Ronan hierhin verfolgt, so von wegen, ich werde jetzt mal nach McKay und Ford gucken, denen wird schon gut gehen, sagt uns wird schon gut gehen, kannst du ruhig machen, bestätigt Teela und Beckett sagt auch, ne, der ist hier wirklich komplett ausgeschaltet und ich werde euch mit dem Jumper abholen, sagt Shepard, ne, und dann hört man im Hintergrund Waffenfeuer und Shepard rennt direkt los. McKay, der sehen wir, der durch den Wald läuft, helft mir und feuert da irgendwie noch über die Schulter dabei, bis ihm die Munition ausgeht. Am Stargate sieht man, dass das Besagte aufgeht oder angewählt wird und Lorne befiehlt dann, ja, da so Jumper tarnen und die ganzen Marines, die da sind, hüpfen jetzt alle in den Jumper. Lorne meldet sich dann über Radio, Colonel Shepard, wir haben Gate Activity und dann sehen wir drei Wraith Darts, die da durchs Wurmloch kommen und auf der anderen Seite hört Shepard das dann, der ist hellauf begeistert an der Höhle. So von wegen sagt Teela, hey, wir sollten uns jetzt vielleicht irgendwie in der Höhle verstecken. Gehen dann zurück zu der Stelle, wo Ronan gelegen hat, aber der ist nicht mehr da. Ja, also hier wieder wundersame Erholung. Ne? Also jemand, den einen Dray-Stunner nicht ausschalten kann, den kann so ein bisschen OP jetzt auch nichts anhaben. Tila geht in die Höhle, guckt sich da nochmal um und ja, hier, der ist wohl hierdurch abgedampft und im Wald sehen wir den fliehenden McKay, der jetzt ja, plötzlich auch wieder in so eine Fußangel tritt und dann vom Baume baumelt und er ist auch hellauf begeistert. Das sind jetzt alles so Miniszenen. Tila, die sich
Szene
nochmal...
Noch was, genau. Also beim Drehen dieser Szene hatte der David Grippe und der musste da irgendwie auch mehrere Stunden lang hängen und hat irgendwie dann vor diesem Dreh wohl Fisch mit Pommes gegessen und
Fischchips.
Ja, ich weiß nicht, ob es Fischchips war. Ich hatte es mir jetzt übersetzt.
Ja, kann auch Fischchips Fisch mit Pommes, das ist
ja, Fischchips. Wahrscheinlich. Ja. Er dachte irgendwie, dass der Dreh mit dem Aufhängen ein bisschen nach hinten geschoben wird und dass er da noch Zeit zu hat. Aber ja, dann war ihm halt sehr übel und hat sich dann mehrmals übergeben während des Drehs. Und ja, genau, man hat auch wohl irgendwie nicht so den geeigneten Ort gefunden, ihn da irgendwo einfach so hinzuhängen, sondern hat dann extra für ihn so einen großen Kran wahrscheinlich gemietet und aufgestellt und dann ihn da hin irgendwo dran gebunden, nur für die Szene. Also es war schon ein bisschen aufwendig.
Oh, deshalb pendelt der auch da. Weißt du, das ist der Rückstoß vom Kotzstrahl. Weißt du?
Es ist gut möglich, ja. Der Arme.
Vor allem, wenn du dich dann drehst und dann noch kotzt,
oh, ja. So
rundherum.
Super. Nähert, kommt ihm nicht zu nahe mit der Kamera.
Ja, oh wei. Tila meldet sich dann übers Radio bei Shepard und sagt, hier, Ronan ist weg. Gibt noch einen anderen Weg aus der Höhle hinaus. Und ja, Shepard befiehlt den Bein. Ja, dann geht mal zurück zum Jumper, wobei das auch blöd ist, wenn jetzt irgendwie eine Darts da irgendwie, also besser in die Höhle gehen. Das macht überhaupt keinen Sinn, sie jetzt zu befehlen, zum Jumper zurückzugehen, während die Darts da rumfliegen. Also das ist total schwachsinniger Befehl. Ja, Ford hat mittlerweile Rodney gefunden und findet das, Rodney findet das jetzt weniger witzig und Ford lacht dennoch, hast du das hier eingefädelt? Das ist aber clever. Und Ford sagt, das war nicht ich und was, wie? Ja, McKay ist auf jeden Fall beruhigt, wir können ja immer noch über Dinge gemeinsam lachen. Wie wär's, wenn du mich jetzt hier runterholst und Ford auch so, und ich werde dich wohl immer noch töten. Wie, was, immer noch? Ne? Also wann ist das denn jetzt hier irgendwie zum Töten ausgeartet, als du mich angeschossen hast? Fleischwunde. Na, ich wusste, dass das dir nicht wehtut. Ne? Du bist doch super, Ford. Erinnerst du dich? Ford ist da nicht so begeistert von. Du hast mich versucht, mich zu töten. Und dann nimmt er die P90 und zieht auf McKay. Und hallo bitte, ich bin hier unbewaffnet und upside down. Und ja, wir sehen dann auf jeden Fall Ronan, der aus dem Gebüsch gesprungen kommt und Ford tackelt. Die Waffe von Ford geht los, trifft aber scheinbar niemanden. Wir sehen Shepard, der die Schüsse hört und rennt dann in die entsprechende Richtung. Ford und Ronan kämpfen dann eine ganze Zeit lang da irgendwie rum, Hand to Hand. Sie schlagen sich, sie treten sich, dann werden auch Messer gezückt. Irgendwann kommt dann Shepard dazu und richtet seine Waffe auf Ford. Und hier, Lieutenant. Ford will dann irgendwie den Race-Stunner aufheben. Shepard sagt ihm aber hier ganz eindringlich, tu das nicht. Wir sehen im Hintergrund die Race-Darts, die da rumschweben. Die haben auch ihren Beamstrahl an. Ja, Shepard guckt dann hoch zu einem der Darts, die da rumfliegen. Man macht sich Ford von den Socken, auf die Socken. Shepard läuft ihm nach. Ronan geht da zu McKay drüber und er stellt sich dann auch vor. Also McKay stellt sich vor. Streckt auch die Hand aus. Kannst du mich hier vielleicht runter so? Vielleicht so? Und Ronan guckt ihn aber nur an. Es geht weiter. Ford, der durch den Wald läuft. Shepard hinten dran. Ford, Ford! Und dann dreht sich Ford um, bleibt stehen und schaut Shepard an. Und hier, Hände da, wo ich sie sehen kann. Ford nimmt die Hände hoch. Wir wollen dir helfen! Ja, Ford lässt dann seinen rechten Arm aber auch wieder sinken und will wohl nach seiner Waffe greifen. Shepard schießt ihn dann in die Hüfte, aber Ford ist davon unbeeindruckt und macht sein Holster auf. Er holt die Waffe raus, die er auf Shepard richtet. Du kommst hier nicht vom Planeten weg, sagt Shepard. Und ich werde dir das schon zeigen. Ich werde dir das so zeigen. Du wirst schon sehen. Und als der Race-Dart mit dem Beamstrahl näher kommt, springt Ford da einfach rein. Wir sind auf Atlantis in einem Briefingraum. Es ist Tag. Wir sehen Shepard, McKay, Tila und die briefen Weir und Caldwell und sagen dann hier, nachdem die Wraith hier irgendwie Ford aufgesammelt hatten, haben sie sich direkt zum Gate aufgemacht. Wir haben versucht, sie zu stoppen. Aber, so hier an der Stelle auch merkwürdig. Warum dampfen die Wraith ab, nachdem sie Fort haben? Die suchen doch nach Honorn. Und vor allen Dingen, was ist denn ja, das bitte das für eine Jagd, wenn ich da irgendwie rumfliege mit dem Beamstrahl? Also das...
Das ist schon ist, auf sehr easy gestellt.
Das wäre, das hat ja. So ein bisschen was ja von hier, wie heißen die, die Hirogen bei Star Trek
ja,
Voyager.
Stimmt. Ja, ja.
Ne, also wenn die jetzt plötzlich mit ihrem Schiff auf die Jagd gehen nach so einem unbewaffneten Typen auf einem Hirogen Planeten.
Auf dann dich gestellt.
So, genau, hier so bum bum, irgendwie Photon-Torpedos ja, oder das so. Das ist ja,
nix, nee.
Es ist irgendwie Quatsch. Caldwell macht Shepard auf jeden Fall vorne. Hey, du hast ihn in Sichtweite gehabt und du hast ihn entkommen lassen. Ich habe ihn angeschossen. Er hat ihn jetzt nicht wirklich... Na, McKay sagt, ich habe ihn auch angeschossen. Und außerdem ist er in den Beamstrahl gerannt, sagt Shepard. Ne, also der wollte sich jetzt irgendwie nehmen lassen. Künstlich Liz, ja, vermutlich hat er geglaubt, das wäre die einzige Möglichkeit von dem Planeten runterzukommen. McKay sagt dann, ja, also der war auf jeden Fall nicht mehr klar im Kopf, sagt McKay. Er hat ja eine ganze Zeit lang mit ihm verbracht. Nee, der hat wohl einen... Irgendwie eine Schraube locker und koppelt. Ja, hier, der ist jetzt in Enemy Hands, ne, der hat Informationen, das könnte uns kompromittieren, alle von uns. Und nee, der wird uns schon nicht irgendwie verraten, Shepard sich ziemlich sicher. Oh, Dankeschön, sagt dann Caldwell. Na, ich bin, das werde ich mal auch in meinen Report irgendwie reintun. Also ihre Gefühle, das ist ja ganz, ganz toll. Achso, gar nicht die letzte Szene. Dann geht's in Ronans Quartier weiter.
Da ist John, der den Raum betritt. Zwei Marines bewachen da die Situation. Ronan Dex sitzt da auf dem Bett. Wie läuft's denn? Und Ronan findet den Ort schon beeindruckend. Und ja, diese Vorfahren, ne, die haben das schon super bauen können. Ne? Und Dex meint, ja, die Wachen sind jetzt schon unnötig. Ne? Ja, nun ja, mit ihrer Angewohnheit, hier Leute als Geiseln zu nehmen und so, ne? Ja, ich meinte, wenn ich fliehen wollen würde, da ne, hätten sie mich sowieso nicht aufhalten können. Und Shepard meint, ja, okay, konnten sie schon Kontakt zu meiner Heimatwelt aufnehmen? Und Shepard meint, nun, darum bin ich jetzt hier. Wir gehen in den Kontrollraum, das Gate ist offen und auf dem Bildschirm im Kontrollraum ist das Bild, also ja, Videofeed einer zerstörten Stadt zu sehen und Ronan starrt da drauf und ja, verstehe ich irgendwie jetzt nicht, meint er. Und wir haben hier so eine Maschine namens Malp und die können eben Bilder und Infos von einem anderen Planeten zurückschicken. Diese haben wir gerade an diese Adresse geschickt, die sie uns gegeben haben. Und Dex schaut das Bild an. Das ist Satheda. Ja, tut mir leid, mein Shepard. Sieht so aus, als hätte den letzten Angriff niemand überlebt. Ronan betrachtet das Bild, weint dann und dreht sich um. Und John und Elizabeth schauen einen Moment an und er geht dann weg und wird trotzdem nochmal bewaffnet, eskortiert sozusagen, also von den Soldaten da. Zur Trivia, ein Sprachsample von McKay wurde von Agapesis im Lied übersetzt. Das ist jetzt übersetzt, das ist insgesamt Zerstörung, keine Ahnung, wie es auf Englisch hieß, benutzt, genau. Na schön, wenn sie mich abknallen wollen, nur zu, ist mir doch egal, das ist die Zeile wohl. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass die Wraiths sich nicht an Ronan nähern können. Da ein Wraith in einem Rückblick dieser Episode nach kurzer Zeit verwundert aufgehört, sich an Ronan zu nähern. Tatsächlich sind die Wraiths in der Lage, sich an ihm zu nähern, aber damals war der Wraith vom Mut und Trotz Ronan so verwundert und hörte auf, weil ihm die Idee kam, aus ihm einen Runner zu machen. Joseph Molitzky schrieb das in seinem Blog.
Also der guckt jetzt nicht so, als wäre er da irgendwie... weißt du vor allen Dingen, warum fällt ihm das beim Saugen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Even Lorne bemerkt, dass das andere Team seit 20 Stunden 30 Minuten oder 26:30 Atlantis Standardzeit keinen Kontakt mehr aufgenommen habe. Was darauf hindeutet, dass in der Basis in Atlantis die Tage länger sind als auf der Erde. Dann haben sich noch Leute geäußert, ein Drehbuchautor, der Martin Gero, der aber die Folge eigentlich nicht geschrieben hat, also kein Credit jedenfalls da im Writing hat. Am Ende der letzten Staffel haben wir große dreikritägige Nachbesprechung gemacht, in der wir da sprachen, was letztes Jahr funktioniert hat und was nicht. Und was wir in der zweiten Staffel machen wollten. Fords Charakter war unterentwickelt und musste neu erfunden werden. Wir haben einen coolen Handlungsbogen für ihn entwickelt, von dem sowohl die Autoren als auch Rainbow Sun Franks begeistert waren. Aber das bedeutet, dass wir seine Präsenz in der zweiten Staffel reduzieren mussten. Sie werden es in der Staffel sehen, aber wir sind sehr glücklich mit der Veränderung und Rainbow machte dann einen großen Job in seiner neuen Rolle. Hat er im Gate World Forum geschrieben, der Martin Gero. Genau, dann hat sich noch Torrey Higgins geäußert in einem Interview mit Steve Aramo. Es war sehr schwer, Rainbow loszulassen, aber er macht in seiner wiederkehrenden Rolle als der neue Fortnite einen tollen Job. Die Einführung von Jason war wunderbar. Er hat eine neue Energie ans Set gebracht, sowohl als Schauspieler als auch seine Figur. Da Ronan eine starke Persönlichkeit hat, zwingt er die anderen Charaktere dazu, in Reaktion auf ihn mehr von sich preiszugeben. Und das war super. Fehler. Als Ronan Dex aus dem Gebüsch auf Lieutenant Colonel John Shepard schießt, kommt der Schuss von Shepards rechter Seite. Doch Ronan tritt von links hervor. Im DVD-Kommentar zu dieser Episode erklärt Regisseur Martin Wood, dass das Visual Effects-Team fälschlicherweise glaubte, Ronan würde von der anderen Seite kommen. Genau, und dann als eben der Lorne und McKay und Ford durch den Wald da verfolgen, hält Lorne inne und sagt, hab ihn verloren. Und rechts neben seiner linken Schulter ist aber noch Ausrüstung zu sehen, so ein blauer Kasten irgendwie vom Set. Keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, ist das Zitat der Woche. Konntest du da was finden?
Fang du mal an, ich habe zwei Sachen zur Auswahl.
Okay, ja, ich habe das recht am Anfang, wo eben der McKay zu Lorne meint, ja, na, welche Speziallaufbildung habt ihr Typen da durchlaufen müssen, um für diesen Einsatz hier ausgewählt zu werden? Und Lorne, jetzt ihr Typen? Naja, hier, sie wissen schon, Army, Navy, Air Force, Marine, toller Start ins Leben. Und Lorne, ja. Und mit diesem Einsatz meinen sie wohl, einen mit Raids-Drogen zugedröhnten Waffenexperten auf einem fremden Planeten zur Strecke zu bringen. Genau. Ehrlich gesagt, den Kurs habe ich bei der Ausbildung übersprungen. Ja, fand ich ganz witzig.
Ja, ich war am Überlegen, dann kann ich beide nennen. Einmal am Anfang von wegen Visiting Strange New Worlds, ne? Also von wegen dieses Tost-Zitat. Aber am lustigsten ist natürlich die ganze Geschichte, ne, wo McKay dann über diese Millisievert-Geschichte redet und sagt so von wegen, jo, okay, ich sollte vielleicht darauf verzichten, mich fortzupflanzen. Und Lorne sagt ganz trocken so von wegen, hey, das ist ja lustig, ich habe gerade genau daran auch gedacht.
Ja, sehr schön. Wir kommen zur Bewertung. Bin ich dran? Ja, ne?
Ja, mach ruhig. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, angefangen, ja.
Ja, genau. Also, hier wird ein neuer Charakter eingeführt. Da hatten wir herausgearbeitet, dass das ein bisschen, jedenfalls in SG1 in den letzten Episoden, wo das stattfand, sehr geballt irgendwie, teilweise recht unglücklich oder überraschend oder nicht erklärend geschah so richtig. Und ich finde, man hat hier das besser gemacht, weil ich das einfach mehr nachvollziehen konnte. Natürlich bleibt auch ein paar Sachen noch ungewiss, weil die Person hier zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Das ist normal. Und was ich halt immer schwierig finde bei diesen Rückblende-Geschichten, ist es zu viel, nervt es, sind die zu lang. Und hier hat es mich aber nicht gestört, weil hier fand ich es kurzweilig und auch bei den Dialogen hat es immer reingepasst, so kurz, so 10 Sekunden eben aus Ronans Vergangenheit zu sehen. Da hat man schon vor ein paar Folgen irgendwie andere Geschichten, wo es dann einfach elendig lang war und tröge, und hier hat es, fand ich, gut zum Drive der Folge gepasst. Actionreich, ja, jetzt haben wir den neuen Charakter, ein bisschen gucken, was da passieren wird. Und ja, Kleinigkeiten haben jetzt, war ein bisschen komisch mit dieser Radioaktivität und der Sonne, das haben sie sich mal wieder so hingebogen und gehofft, dass es niemand merkt. Das ist immer dieses Sci-Fi-Ding, hat mich jetzt nicht so gestört. Gibt schon noch besser gemachte Folgen. Mir hat es gefallen. Ich hatte da keine Längen oder irgendwas und würde da einfach einen Daumen schräg nach oben geben. Und ja, wenn die so irgendwo läuft, würde ich auch die weiter nochmal gucken. Also ja, das war's schon. Also nicht viel irgendwie.
Ja, puh, was soll ich dazu sagen? Also ich muss da irgendwie vorausschicken, ich bin jetzt kein so Riesenfan von Jason Momoa. Also ich kann mit dem auch als Ronan oder speziell als Ronan nichts anfangen. Ja, wir werden ihn jetzt zu meinem Leidwesen häufiger jetzt irgendwie dabei haben. Ja, es gab ein paar Unstimmigkeiten, ne? Also warum kommen die Racer mit den Darts an? Ne? Also, aber das sind so Kleinigkeiten, ne? Also theoretisch könnte man sich auch darüber auslassen, hier von wegen, was ich erzählt hatte, was vermutlich ein Culling gewesen ist, warum die Race irgendwie Tage später, nachdem Ronan irgendwie war, da irgendwie irgendwelche Städte auslöschen wollen oder ähnliche Geschichten. Aber ansonsten, es waren jetzt nicht viele Fehler da, man hat einen neuen Charakter eingeführt, damit ist das SGA-Team ja dann jetzt mehr oder minder jetzt auch komplett, wenn Ford wegfällt. Ja, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn so liebgewonnene Charaktere plötzlich aussteigen, ne? Also von wegen, das hatten wir ja auch bei SG1, ne, plötzlich einen neuen Anführer, ne, statt einem Jack oder dann kein Jack. Also das, ich finde das immer schade. Ja.
Das Akte X-Problem.
Oh Gott, das war wirklich, also, oi, 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 oi. Agent Doggett, oh Gott. Ja, was soll man dazu sagen? Gibt Besseres, gibt Schlechteres, also soliden Daumen in die Mitte. Das ist jetzt, ja, okay, ne, wir haben einen neuen Charakter, aber das ist an der Stelle auch schon alles. Ich weiß nicht, mehr kann ich da echt nicht zu sagen.
Alles gut. Dann können wir vielleicht bei der nächsten Folge mehr zu sagen, wobei die Aufnahme läuft ja schon länger, also wir haben schon viel gesagt. Und zwar heißt diese, also im SG1-Kosmos sind wir da wieder, The Ties That Bind. Gab es da nicht ein Lied auch von Ich und Namen? Bla bla bla, warte, hier. Wie heißt er hier? Ring of Fire und so, wie heißt er denn? Du weißt, wen ich meine.
Bloodhound Gang?
Nee, den berühmten Country-Sänger hier, den. Es gibt ja nur einen Country-Sänger in den USA. Den berühmten halt. Ja, ihr wisst, wenn ich Ring of Fire sage, wen ich meine, ich weiß es jetzt nicht mehr. Egal, da gab es auch eine Textzeile irgendwo mit diesem. Hat mich jetzt daran erinnert. Auf Deutsch heißt die Folge Unsichtbare Fesseln. Da geht es um Valla, Daniel Jackson, Jafar. Armbänder wurden befreit, ne? Man geht getrennte Wege und dann findet man doch wieder zusammen, weil ja, Dinge passieren und ist ein bisschen so, Roadmovie ist jetzt übertrieben, aber man hüpft immer mal so von Planet zu Planet und guckt da, was da passiert und was vielleicht irgendeine Person wieder für Mist gebaut hat und will dann gucken, ob man da Infos herbekommt, obwohl die Personen eigentlich nicht so gut auf die Person, die Mist baut, zu sprechen sind. Genau.
Also es geht um irgendwelche Personen.
Das könnte sein. zu viel kryptisch. Nein, es geht natürlich, wenn ich sowas sage, um Valla Maldoran. Das ist ja klar. Wird auch ganz spannend zu sehen, was da abgeht. Stefanie Schmidt hat wieder ihre monatliche 5 Euro uns in den Ring geworfen. Die Iris war offen. Vielen Dank dafür. Ja, könnt ihr auch gerne machen, über den Ko-fi-Link bewerten und natürlich gerne teilen. Ihr kennt das, Sterne geben, das hilft immer. Algorithmus und sowas. Internet ist ja jetzt neu draußen seit einer Woche.
Genau, geht ja auch nur 5-Sterne-Bewertung. Ne?
Es
Also
geht
versucht gar
technisch
nicht erst
immer.
was anderes.
Ja,
Das,
genau. Es kann nicht geändert werden, ja. Genau, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns doch, also ihr hört uns, aber es ist ja diese Redewendung, ne? Hören wir uns nächste Woche gerne wieder, ne?
Genau,
So
Aloha
machen wir es.
he.
Genau.
Was sagen lieber Timon und Pumba doch gleich? Hakuna
Hakuna
Matata. Ja.
Matata. Ja, genau.
Ja,
Macht's gut
bis nächste
und
Woche.
lasst nicht auf euch schießen, wenn ihr durch den Wald rennt. Das ist der
Und
Tipp.
nicht von irgendwelchen, hier, tretet nicht in irgendwelche Fallen,
Genau,
also
und
wie am Baum baumeln.
nicht hier, wie heißt es, Fish and Chips davor essen, wenn er in den Wald geht. Also das sind ein paar grundsätzliche Tipps, die die Folge uns auf den Weg gibt. Beachtet die bitte und ja, habt noch einen
Oh, wie,
schönen Tag.
weißt du, oh, wir sind jetzt mittlerweile bei dem Punkt angekommen, dass wir eine alte Trickserie sind. Da kommt doch am Ende auch noch irgendwie so Lessons Learned mäßig, ne, bei He-Man oder
Ach so,
sowas, ne, so von
ja.
wegen, tretet nicht in Fallen,
Das
ist
gab es
kein
auch
Fish
bei
and Chips.
SeaQuest hier in der ersten Staffel Meeresfakt.
Ja!
Ja, irgendwie. Genau, müssen wir jetzt immer, was hat die Folge uns gelernt?
Lebensweisheiten
Ja.
von Clemens und Thomas. Damit
Das,
verabschieden wir uns. Bis
genau.
nächste Woche.
Macht's gut, tschüss.
So, ciao.